Ich möchte uns heute gerne einladen, ganz neu zu denken. Ganz neu auch über uns selbst zu denken. Also über euch selbst, jeder über sich. Weil Gottes Gedanken über uns ganz anders sind, als wir selbst oft über unser Leben denken. Der Prophet Jesaja bringt das einmal zum Ausdruck, wenn er sagt, im Namen Gottes, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich bin mal gespannt, ob ihr dem am Ende einstimmen könnt und sagt, ja, stimmt. Gott, du denkst wirklich ganz anders. Gott stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Auch wenn es darum geht, wen er als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in sein Reich wählt, wen er erlöst, wen er beruft. Wenn wir uns normalerweise um eine Arbeitsstelle bewerben, um einen Job, dann geht es ja darum, die eigenen Stärken herauszustellen. Gutes Zeugnis zu haben, gute Berichte von vorherigen Arbeitsstellen, alle Vorzüge herauszuheben, darzustellen. Naja, und die Schwächen, die verschweigt man lieber. Die lässt man lieber beiseite und falls es doch gar nicht anders geht, dann verniedlicht man sie zumindest. Denn so denken wir, jemand, der Schwächen zeigt, der Schwachstellen hat, der ist ja nicht brauchbar, der wird wahrscheinlich auch gar nicht angestellt. Das Problem dabei ist nur, alle Menschen haben nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. Es gibt schlichtweg keinen einzigen Menschen, der im Moment lebt jedenfalls, der keine Schwachstellen hat. Und bei jedem von uns, die wir hier sitzen, gibt es Lebensbereiche, die wir nicht so gut unter die Füße kriegen, wie wir das gerne hätten. Wo wir immer wieder versagen, Bereiche, für die wir uns vielleicht schämen, Kraftlosigkeit, von denen normalerweise niemand etwas wissen soll. Vielleicht gibt es auch böse Gedanken, böse Taten, dunkle Punkte im Lebenslauf oder Ängste, große Ängste, wo man sie nicht haben bräuchte, falsche Entscheidungen, eine problematische Herkunft, Charakterschwächen, Niederlagen statt Erfolge, Unvollkommenheiten und weiteres mehr. Deshalb werden wir in der Bibel nicht nur Sünder genannt, also Menschen, die das Ziel Gottes in ihrem Leben verfehlen, sondern wir sind es auch. Und jeder, der von sich behauptet, es wäre bei ihm nicht so, der lügt. Der Apostel Johannes sagt es so, 1. Johannesbrief, Vers Kapitel 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Obwohl Johannes hier so eindeutig ist, versuchen wir normalerweise all das, von dem er sagt, wir sollen es bekennen, zu verbergen, zuzuhalten, zu verstecken, dass es für unseren Nächsten nicht sichtbar ist. Umso verwunderlicher finde ich es, wenn ich dann die Bibel lese, und auf solche Sätze stoße, wie sie der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und er sagt, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er dann fortfährt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich rühme mich meiner Schwachheiten. Was ist das für ein verrückter Gedanke? Nicht nur ich lasse es zu, dass vielleicht das eine oder andere an die Oberfläche steigt, sondern ich rühme mich meiner Schwachheiten. Vielleicht denken jetzt auch einige, naja, das sind so Ausnahmesätze des Apostel Paulus so in eine bestimmte Situation. Und zweitens meint er vielleicht damit ja auch gar nicht so wirkliche Schwachstellen, vielleicht eher Probleme, die ihm von anderen zugefügt wurden, für die er gar nichts kann, dass er halb verfolgt wurde, misshandelt wurde, viel leiden musste. Dafür muss er sich ja eigentlich gar nicht schämen. Sind das wirkliche Schwächen, wirkliche Dinge, die man lieber nicht haben sollte, für die er sagt, für die er sich rühmt? Was sagt ihr denn zu den folgenden Sätzen, das Paulus auch an die Gemeinde in Korinth geschrieben, wenn er sagt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße. Und er begründet es dann, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Paulus hatte durchaus auch wirklich dunkle Punkte in seinem Leben. Der dunkelste vielleicht, er war ein Mörder. Er hat damals angestiftet, dass Stephanus, der Jünger Jesu, gesteinigt wurde, obwohl er nichts verbrochen hatte. Er hat viele andere Gläubige verfolgt, misshandelt. Er hatte dieses Gefühl, für die Berufung und Beauftragung Gottes eigentlich unwürdig zu sein, seine Liebe und Berufung überhaupt nicht zu verdienen. Und selbst die Dinge, auf die er früher einmal stolz war in seinem Leben, wo er dachte, da habe ich doch was zu präsentieren, das könnte ich Gott vielleicht hinlegen, sagt er. Im Lichte der Gnade habe ich erkannt, dass das alles nichts ist. Es ist wie Dreck. Es bringt nichts vor Gott. In der Begegnung mit dem lebendigen Gott empfinden, ja, ich möchte fast sagen, fast alle, die ich jetzt gefunden habe, von ihm berufene Menschen immer wieder ihre eigentliche Unfähigkeit, Unwürdigkeit dieser Berufung. Als Mitarbeiter, Mitarbeiterin im Reich Gottes zu sein, entsprechen und genügen zu können. Als Gott Mose beruft, sagt er, ich kann das gar nicht, ich kann nicht reden. Und er blickt sich ja auch auf sein Leben zurück und so manches schwere Versagen, er war ja auch ein Mörder, manchmal hat man den Eindruck, Gott beruft nur Schwerverbrecher, wenn man das genau mal durchguckt, die dann irgendwann den Schattenseiten ihres Lebens so begegnet sind, dass sie es nicht mehr verborgen haben, dass sie sagten, ja, ich bin das wirklich, ich bin deiner nicht würdig. Jeremia sagt, als Gott ihn beruft, ich bin zu jung. Und er war auch noch ein Jüngling. Was hat so ein Grünschnabel, weiß nicht, vielleicht 18 oder was, 16? Was hat der einem Volk zu sagen? Wollen wir uns von so jemandem was sagen? Er hat auch noch gar keine Lebenserfahrung. Aber Gott beruft ihn. Er hätte doch außer diesem Knirps irgendwelche andere Leute gehabt, die er hätte berufen können. Da gab es doch sicher klügere, weißere, gemildertere. Jesaja sagt, als er vor Gott steht und ihn beruft: Hilfe, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Das war sicher nicht nur dahingesagt, er hat gemerkt, was rede ich denn so im Laufe meines Lebens? Was sind denn die unreinen Lippen? Was hat er alles gesagt und gemacht? Kann so jemand Prophet, Redner, Stimme Gottes sein? Und Gideon sagt, als er berufen wird: Das kann gar nicht sein, ich komme aus der geringsten, aus der unwürdigsten Familie. Meine Herkunft ist überhaupt nicht geregelt. Meine Familie ist die geringste. Jona sagt, als er berufen wird: Nee, kann ich nicht, die sind so böse, ich habe so Angst, zu den Feinden gehe ich nicht. Von den Jüngern Jesu, die Jesus begleiteten, heißt es in Apostelgeschichte 4, dass sich die Menschen wunderten über ihre Freimütigkeit, denn es waren doch ungebildete Leute, die mit Jesus gewesen sind. Und als Hesekiel berufen wird, das sagt er: Gott, die Menschen haben gar keine Kraft, diese Sendung Gottes umzusetzen. Und wenn ich das so alles von meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, dann scheint es mir so, dass Gott geradezu grundsätzlich die Schwachen erwählt. Immer wieder betont das Geringe in der Welt. Das suche ich, das erwähle ich, das möchte ich in meinen Dienst stellen. Er will und sucht Menschen, die es nicht so gut können, die gar nicht der Spitzenrhetoriker sind, die zu jung sind, zu schwach sind, unreine Lippen haben, Fehler haben, versagt haben, um seine Kraft in übernatürlicher Weise zu erweisen. Damit mit dem, was diese Menschen in der Welt bewegen, und Gott hat wahrhaft Menschen berufen, die viel bewegt haben in unserer Welt, dass die Ehre nicht auf sie selber fällt, sondern allein Gott gehört. Egal, wie unsere Herkunft ist, wie wir unsere Begabungen einschätzen, wie gut wir reden können oder argumentieren, begründen, wie gebildet wir sind. So, Bildung muss auch kein Hindernis sein, aber Gott kann uns gebrauchen und Gott will dich gebrauchen. Und egal, wie wir uns selber einschätzen, dass wir sagen: Mit mir kannst du doch nichts anfangen. Weil wir selber natürlich am besten wissen, welche Schwächen wir haben, welche Bereiche wir verstecken, was die anderen möglichst nicht wissen sollen. Vielleicht dann manches doch wissen. Kann er damit was anfangen? Gott will die berufen, die von ganzem Herzen Ja sagen, wenn er sagt: Wen soll ich senden? Ja, Herr, hier bin ich, rede du. Mehr braucht es nicht. Er braucht es nicht, dass wir fertig sind, dass wir wunderwelche Abschlüsse haben, dass wir wunder wie mutig, wie heldenhaft, wie sportlich oder sonst etwas sind. Wenn unsere Herzenseinstellung da ist, dann ist das alles, was er braucht. Auch wenn wir ängstlich sind, kann er uns zu bösen Menschen senden und sie erreichen. Egal, wie gut oder schlecht wir mit uns selbst klarkommen. Paulus schreibt wiederum an die Korinther: Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Seht doch einmal auf euch selbst, liebe Geschwister. Sind unter euch, die von Jesus berufen wurden und ihm nachfolgen, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich oder angesehen bezeichnen könnte? Nein, denn Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott stehen wir alle mit leeren Händen. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir die Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir befreit von unserer Schuld und Sünde. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Stimmt das nicht? Ein solches Denken entspricht ganz und gar nicht unserer Kultur. Wir sind es gewohnt, etwas aus uns zu machen. Und Gott sucht Menschen, um seine Sendung durchzuführen, die er dazu gebrauchen kann, die nur eines sind, dass sie zu ihren Sünden und Schwächen stehen, dass sie ehrlich, authentisch werden und dass sie Ja sagen zu seiner liebenden Werbung, zu seinem Auftrag. Dass sie sagen, hier bin ich, wenn er ruft, wen soll ich senden? Nicht, weil ich geeignet wäre, sondern weil du es sagst. Und das ist das Wunder, was immer wieder in der Bibel geschieht, dass Menschen, die sich von Gott rufen lassen, die sich persönlich dann vielleicht auch minderwertig fühlen, die den Eindruck haben, dass sie der Aufgabe eigentlich nicht genügen, dass sie sie nicht erfüllen können, dass sie manchmal auch ehrlich gesehen erstmal gar keinen Erfolg haben, dass sie vielleicht kraftlos wirken, dass sie aufgeben wollen wie Elia, der sagt, ich bin sowieso ganz allein, was hatte das für einen Wert? Die verzweifeln manchmal, sagen, ich bin fast gescheitert, als ich sah, wie es den Gottlosen geht. Ich denke an Asaf. Die ihr eigenes Leben anschauen und sagen, ich bin dem nicht wert. Die Bibel ist für mich das ehrlichste Buch, das es überhaupt auf der Welt gibt. Weil überall alles erzählt wird. Gott berichtet von seinen Helden nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen. David, fast der einzigste, von dem es heißt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, sein Ehebrecher und Mörder. Ein kleiner Mann, kein Goliath, aber Gott gebraucht ihn. Thomas, ein Mann, der zweifelt. Petrus, ein Mann, der Jesus verrät. Ich könnte fortsetzen und man fragt sich, hat Gott die falsche Werbeagentur? Macht er hier was falsch? Wer würde denn seine Firma so vorstellen und würde sagen, ich habe lauter Leute, stellt sie euch jetzt mal vor. Der macht die Fehler, der macht die Fehler. Können wir zu euch kommen? Haben ein kleines Heizungsunternehmen. Letzte Woche ist uns gerade etwa ein Rohr geplatzt und haben das so. Ja, wer macht das? Hat Gott die falsche Werbeagentur? Und selbst wenn man die Dienstbilanz Jesu ansieht, der am Ende seines Lebens auf dem Ölberg steht und zu seinen sagt, ich wollte euch versammeln zu Israel, zu den Menschen. Ich wollte euch versammeln wie eine Henne ihre Küken, doch ihr habt nicht gewollt. Und viele seiner Jünger haben ihn verlassen und er fragt die letzten 12 von ihr, was mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt noch, nee, du hast Worte des ewigen Lebens. Aber dann, als es wirklich zum Kreuz ging, da stand da eigentlich nackt da. Da waren sie alle weg. Was war dann das für eine Lebensbilanz aus menschlicher Sicht? Jesus hat kein Abitur gemacht, er hat keine Heere befehligt, er hat keine Schlösser gebaut wie Herodes, keine Burgen, keine Tempel. Und doch hat kein Mensch je diese Erde so beeinflusst wie er. Millionen folgen ihm, aber nicht aus menschlicher Stärke, sondern aus dem, was Gott daraus gemacht hat. Und warum sollte es bei uns, die wir ihm nachfolgen, anders sein als bei ihm, den wir unseren Herrn nennen? Wenn wir darüber nachdenken, macht es uns vielleicht auf den ersten Blick sogar ein wenig depressiv. Was ist das, wozu Gott uns hier beruft? Auf der anderen Seite, denke ich, macht es uns Mut, weil es gar nicht so auf uns ankommt und weil Gott uns mit unserer Schwäche gebrauchen kann. Weil es nicht auf unserem Erfolg drauf ankommt, sondern auf das, was Gott daraus macht. Und das zieht sich, so habe ich den Eindruck, für mich wie eine durchgehende Linie durch die Bibel. Selbst Jesus teilt hier unser Schicksal, so kann er unser Mitleiden um unsere Schwachheiten verstehen. Paulus kommt manchmal zu dem Eindruck, ich habe mich ganz vergeblich gemüht, die Gemeinden haben sich von mir abgewandt. Andere, wir haben heute gebetet für die verfolgten Christen, da kann man auch fragen, was haben die jetzt davon, was haben die mit ihrem Leben gesteinigt, gefoltert? Da hat man doch am Ende gar nicht viel vorzuweisen, aber Gott kann selbst das Kleinste groß machen. Wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, viel Frucht bringt. So kann unser Leben unendlich viel Frucht bringen, auch wenn es scheinbar auf den ersten Blick unsere Träume hier zunichte gehen, dass sie nicht aufgehen, dass sie sterben, wenn wir sie Jesus hingeben. Gott kann aus allem etwas Großes machen, wenn er uns ruft und wir uns rufen lassen. Jesaja, der große Prophet, von dem wir heute noch reden, sagt in Kapitel 49, Vers 4, vergeblich habe ich mich abgemüht. Das war alles. Er hat auf seine Umgebung geguckt und hat gesehen, ich habe gepredigt, gepredigt, gepredigt und was? Es ging nur bergab, bergab, bergab mit dem Volk Israel. Nein, Gott hat was Großes daraus gemacht und Jesaja setzt diesen Vers fort, vergeblich habe ich mich abgemüht. Und dann hat er diesen weiteren Blick und sagt, doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und das ist auch der einzigste Ort, wo unser Recht und unser Lohn bestehen bleibt. Ich glaube, dass viele, die vielleicht im Moment täglich in den Fernsehern sitzen, sind, zu sehen sind mit ihren Sachen, von denen wird später mal überhaupt niemand mehr reden. Ja? Was vor dem Menschen groß erscheint. Diese Weitsicht, dieser innere Durchbruch, der macht sein Leben stabil, dass er nicht abhängig wird von dem, was die anderen über ihn denken. Mein Recht ist bei dem Herrn, mein Lohn bei meinem Gott. Das wird uns fair und offen von der Bibel hinterlassen, dass diese Schaffensbilanz einen tieferen Sinn hat, als wir oft denken, was vor der Welt groß erscheint, ist bei Gott oft klein. Und was vor der Welt klein erscheint, bei Gott groß. Und weil das so ist, sollte die Gemeinde eigentlich so ein Ort sein, wo sich Menschen begegnen, die das zutiefst gefühlt haben. Ich bin ganz und gar eigentlich unwürdig dieser Berufung. Aber Gott hat mich dennoch berufen. Was für eine Freude. Was für eine Überraschung. Und das sollte uns, finde ich, ganz und gar barmherzig machen gegenüber unserem Nächsten und seinen Schwächen und seinen Fehlern und auch seinen Sünden. Nicht, dass ich sagen will, die Sünde wäre gut oder weiter so. Aber doch dieses Wissen, dass wir alle gleichermaßen betroffen sind, verhindert, dass wir von oben aufeinander herabschauen, dass wir einander zurechthelfen, dass wir barmherzig sind, dass wir Wege ins Leben suchen. Leider ist das oft nicht so, weil dieses Gen der Werkgerechtigkeit irgendwie in uns allen drin steckt. Und das auch ganz schwer rauszukriegen ist. Und es ist wichtig, dass wir uns überhaupt bekehren können, dass wir einmal erkennen, nee, mit meinen Werken kann ich ja nicht vor Gott ankommen. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns das nachher, wenn wir in der Gemeinde sind, nicht wieder rauben lassen, dass sich das nicht wieder durchsetzt, weil die Werkgerechtigkeit so tief in uns drin steckt. Dass wir dann doch wieder über die guten Werke Gott gefallen wollen, dass wir sie dann doch wieder voneinander fordern und aufeinander zurückblicken. So wie du lebst, das geht ja gar nicht. Ja, es geht nicht. Es geht nur durch Gott. Dass wir die Einhaltung des Gesetzes fordern, dass wir richten, dass wir uns empören über die Schwachheiten der anderen. Na sowas, was bei dir vorkommt, du musst ganz anders leben, damit du bei uns in der Gemeinschaft bleiben kannst. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir ein Raum wären, wo wir das wirklich spüren, Gott hat uns als Geringste erwählt. Und wir wollen barmherzig miteinander umgehen, dann glaube ich, führt uns das sowieso viel weiter. Denn niemand wurde bisher durch das Gesetz wirklich gebessert. Wir sollen barmherzig sein. Jesus hatte die größten Probleme mit den religiösen Menschen, die meinten, dass sie durch gute Werke vor Gott doch etwas sein könnten. Und er erzählt ja diese Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die beide vor Gott treten und der Pharisäer schaut auf sich und sein Leben und auf seine Werke und sagt, hier, ich kann dir etwas hinlegen. Und gut, dass ich nicht so bin wie jener dort. Und der Zöllner geht nur hin und steht vor Gott und sagt, ich kann dir nichts bringen, steh mit leeren Händen, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, jener geht gerechtfertigt davon. Nicht aber der andere. Und der Fromme, der Pharisäer, das steckt halb in uns und das ist ja keine Karikatur von Jesus gemeint. Das ist ja ein Mensch, der es wirklich gut meinte, der die Bibel kannte, der versucht, ganz ernstlich danach zu leben. Aber wenn wir auf etwas stolz sein wollen, dann können wir nur auf das, was Gott uns gegeben hat. Da, wo ich nicht mehr meinen Stolz, meinen Hochmut, mein Scheitern, meinen Trauer, meinen zerbrochenen Träumen ausweiche, da begegnet mir Jesus Christus. Da ist Christus und überrascht mich mit dem Evangelium. Ich wünsche uns, dass wir so eine Gemeinde sind, bleiben, werden, immer mehr werden, die von der Barmherzigkeit Gottes gekennzeichnet ist. Von der Liebe zu ihm und wo sich Menschen auch von ihm berufen lassen, selbst wenn sie von sich denken, ich bin es doch gar nicht wert. Sollen die anderen machen, die können viel besser. Aber die haben ja auch ihre Schwächen. Vielleicht, dass wir uns rühmen unserer Schwachheiten wie Paulus, nicht im Hinterzimmer, sondern vor der Gemeinde, vor dem Mikrofon, wenn wir uns unserer Stärken rühmen und die Schwachheiten verstecken, dann sind wir nur wie alle anderen auch. Dann kommen wir nicht voran. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Wie wäre das, wenn wir erzählen könnten, einer dem anderen, nicht alles muss ja von hier vorne sein, aber ich habe da ein Problem, ich habe da eine Schwachstelle, da komme ich gar nicht klar. Bitte bete für mich. Ich habe da ein echtes Problem. Wie werden wir ehrlich, wie werden wir transparent, authentisch vor Gott? Ich kriege mein Leben vielleicht gar nicht mehr in den Griff, außer mit Alkohol oder mit Tabletten oder ich fliehe in die Spielsucht ins Internet. Bete doch mal für mich, dass ich mit diesen Schwachheiten zurechtkomme. Wir streiten uns immer in der Familie. Es ist gar nicht so schön wie am Sonntag im Gottesdienst immer. Was für ein Zeugnis wäre das, wenn wir so mit unseren Schwachheiten umgehen könnten? Was für ein Zeugnis für die Welt. Auch wenn es ihre Maßstäbe vollkommen auf den Kopf stellt. Wie denken wir jetzt über uns? Wie denkt Gott über uns? Möge uns der Heilige Geist erleuchten. Amen.